Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ja, ihr Lieben, wir haben es vorhin gehört von Paulus, der an die Epheser geschrieben hat. Einen Brief, ein Gebet, das er dort formuliert hat. Er war ja schon ein besonderer Mann, der Paulus. Er war Apostel, er war Gemeindebegründer, er war Missionar, er war auch Lehrer. Sogar Mathematik hat er gelehrt. Zumindest begegnet uns eine ganz besondere Form der paulinischen Gemeindemathematik in unserem heutigen Predigtabschnitt. Da schreibt er, die Gemeinde soll nach seinen Worten begreifen, welches die Breite, die Höhe und die Tiefe ist. Und die Länge natürlich auch. Entschuldigung, die habe ich vergessen. Ja. Also Körperberechnung. Wer sich in Mathe noch ein bisschen auskennt, ich war da nicht so der Crack, muss ich ganz ehrlich sagen. Körperberechnung. Aber wovon? Und warum ist dem Paulus so wichtig, dass die Gemeinde so etwas begreift? Breite, Länge, Höhe, Tiefe. Ein Mathematiker kann aus diesen Faktoren den Inhalt eines Körpers errechnen und sogar seine Form. Nun, ich vermute, Paulus war nicht wirklich an Mathematik interessiert, als er diese Worte an die Gemeinde in Ephesus gerichtet hat. Aber um Körper ging es ihm auch, um die Gemeinde sozusagen als gesamte Körperschaft Christi und auch um die einzelnen Körper in der Gemeinde, also um uns. Und Paulus wusste, wie viele andere seinerzeit auch, dass nicht nur geometrische Körper eine Außen- und eine Innenseite haben. Ich habe euch hier mal einen solchen geometrischen Körper mitgebracht, keine Schleichwerbung. Ich habe das billigste genommen, was dahin war. Die Außenseite, ja, die sieht und erkennt man mit dem Auge. Wobei das Auge aber eben nicht alles sieht, sieht nur die Außenseite. Mal Brille aufsetzen, dass ich besser sehen kann. Es lässt sich leicht täuschen. Das Äußere kann einen wertvollen Eindruck und attraktiven Eindruck erwecken. Hätte ich jetzt eine Packung Rocher mitgebracht oder so andere leckere Sachen, die sind ja edel verpackt, ja, oder Pralinen oder auch andere Dinge, die haben edle äußere Verpackungen. Ein attraktiver Eindruck, wie bei Menschen auch. Schöne Kleider, kostbar oder wertvolle Stoffe, kann alles nach außen hin gezeigt werden. Auch Gemeinden können sich so präsentieren, nach außen hin attraktiv. Toller Gemeindeauftritt im Internet, was weiß ich, alles kann da sein. Aber ob dieser äußere Eindruck auch mit der Innenseite übereinstimmt, muss man schauen. Das kann manchmal auch eine Enttäuschung sein. Mach mal lieber wieder zu, riecht ein bisschen säuerlich. Saure Milch in einer Packung. Wer ist da nicht enttäuscht, wenn er die aufmacht und holt da saure Milch raus? Wer ist nicht enttäuscht, wenn er eine Pralinenpackung aufmacht, die wunderbar aussieht und die Pralinen drin sind angelaufen, weil sie alt sind? Furchtbar. Und wer ist nicht enttäuscht, wenn er nach einem tollen Auftritt im Internet oder auch einem Prospekt, den er von der Gemeinde gesehen hat, dorthin geht und kein Mensch nimmt Notiz von ihm, er sitzt alleine da, geht nachher wieder und sagt, das war eine Enttäuschung. Alles toll ausgesehen und so, und alles wunderbar, tolle Lieder, aber um mich hat sich eigentlich niemand wirklich gekümmert. Keiner hat mich gesehen. Also es kann schon ein Unterschied sein zwischen dem Äußeren und dem, was drinnen ist. Wenn wir den Briefabschnitt an die Gemeinde in Ephesus genauer anschauen, dann wird deutlich, dass Paulus die Innenseite mehr am Herzen lag als das Äußere. Zumindest machen das seine Worte und auch die Art und Weise deutlich, in der er sie an die Gemeinde richtet, nämlich als Gebet, eine Bitte, eine Fürbitte. Paulus betet für die Gemeinde und zwar so, dass er dabei jeden Einzelnen und jede Einzelne im Blick hat. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden, durch seinen Geist, und jetzt kommt's, an dem inwendigen Menschen. Welch eine Fürsorge wird in diesem Gebet und in dieser Fürbitte deutlich. Und ich muss sagen, mir gefällt die Luther-Übersetzung hier viel besser als manche neuere Übersetzung. Ich mag die Basisbibel, aber die übersetzt an dieser Stelle hier beim inwendigen Menschen von Ausstattung. Da wird man es ganz anders. Die innere Ausstattung. Also ich bin ja kein PKW, also wir sind ja also beim Auto da, ja, innere Ausstattung, aber wir sind Menschen. Ich finde dieses inwendiger Mensch eigentlich ein schönes Bild. Unser inwendiger Mensch soll gestärkt werden und Kraft bekommen, stark werden, dass er Halt hat. Nicht durch Proteinshakes, andere muskelaufbauende Nahrungsergänzungsmittel, die wir uns für den äußeren Menschen ja manchmal zuführen, oder gesundes Essen natürlich noch viel besser als solche Proteinshakes, gell? Ja, grünes Essen und so Sachen. Der innere Mensch soll gestärkt werden durch den Heiligen Geist. So sagt es Paulus. Muskeln, Knochen und so weiter zählen für Paulus nicht zum inneren Menschen, also obwohl das in uns drinnen ist, ne? Aber der innere Mensch ist etwas anderes. Ob er den inneren Menschen mit der Seele gleichsetzt, bleibt hier offen. Welches Bild Paulus mit dem inneren Menschen verbindet, lässt sich aber aus den nachfolgenden Worten heraushören, wie er weiterfährt. Er schreibt dann und sagt, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Das Herz steht in der Bibel immer wieder für den Ort, an dem wir Menschen unsere Entscheidungen treffen. Sozusagen wie ein innerer Mensch, wo wir mit unserem Willen und unseren Emotionen vielleicht auch und dem, was wir fühlen, unsere Entscheidungen treffen, wo unsere Werte reifen, wo unser Wollen, Reden und Tun seinen Ursprung nimmt, was da nach außen kommt und sich nach außen zeigt, beginnt dort, reift dort, entsteht dort und wird dort geprägt. Das Herz ist das, was unser Personsein im Innersten sozusagen biblisch gesehen ausmacht. Das Zentrum, von dem aus unser Leben seine innere und äußere Ausrichtung bekommt. Was bestimmt unser Herz? Wer wohnt und wer regiert dort? Wer oder was bestimmt mein Wollen, meine Werte, damit auch mein Reden und mein Tun? Das sind keine nebensächlichen Fragen, das sind, denke ich, ganz zentrale Fragen für unser Leben. Für unser ganz persönliches Leben zuerst, aber auch nicht zuletzt für unser Gemeindeleben. Wovon lassen wir unser Denken und unsere Gedanken bestimmen? Ich denke, diese Frage müssen wir uns immer wieder stellen. Vielleicht ganz besonders auch in diesen Tagen. Lassen wir sie uns vom Zeitgeist bestimmen, das, was uns sozusagen von außen her immer wieder auch zuströmt und in unserem Inneren sozusagen Wohnung finden will, von den Meinungen und den Nachrichten, die tagtäglich auf uns einstürmen, von denen, die am lautesten krakeelen. Wo das hinführt und hinführen kann, erleben wir zurzeit ja auch auf manchmal sehr erschreckende und erschütternde Weise. Andersdenkende, Anderslebende werden verspottet, verurteilt, bedroht, sogar angegriffen. Die Situation im Nahen Osten ist für mich gerade ganz aktuell ein trauriges Beispiel dafür und wirkt in beschämender Weise bis in unser Land, in unsere Gesellschaft hinein, offenbart finstere Abgründe im Herzen und in die Gedanken. Dazu dürfen wir nicht schweigen. Auch da müssen wir hinstehen. Dazu müssen wir deutlich Stellung beziehen. Und das, wozu wir Stellung beziehen können, ist nichts anderes als die Liebe Christi, die allen Menschen gilt und die den Menschen als Menschen sieht und wertschätzt. Und das zuerst und überall auf der Welt. Wovon lassen wir unser Denken, unsere Gedanken bestimmen und wovon ist unser Herz erfüllt? Diese Frage, die sollten wir mitnehmen und bewegen. Ist es Angst? Ist es Wut? Ist es Resignation oder sind es Zweifel? Paulus betet für uns. Er betet darum, dass Christus in unseren Herzen wohnen soll. Dass er dort bei uns Platz findet und mit seinen Gedanken unser Denken und Wollen bestimmen darf. Christus in unseren Herzen. Ah, ein schönes Bild. Ich habe das früher schon als Kinder, ich weiß nicht, da gab es sicher auch so Lieder, dass Christus oder Jesus in mir wohnt. Wir haben uns dann so vorgestellt, wie das eigentlich ja schon ist. Und ihr kennt es ja vielleicht auch. Manchmal haben das manche Prediger ja dann auch benutzt, um schön Druck zu machen. Ja, wie sieht es denn da bei mir aus? Ja, furchtbar, da muss ja erstmal aufgeräumt werden und so weiter. Also auch das gibt es natürlich. Aber Jesus in uns, er, derjenige, der in da drinnen ist und der bestimmt und der uns sozusagen einredet und spricht und wir hören und nehmen das auf. Das ist das, um was Paulus bittet. Und wenn das geschieht, wenn wir ihm sozusagen unser Herz öffnen, dann wird das möglich. Und es wird möglich, was Paulus dann auch als zweites in sein Gebet mit einschließt. Etwas ganz Merkwürdiges. Wenn wir Jesus sozusagen in unser Herz einlassen, dann sagt Paulus, er betet, dass wir in der Liebe eingewurzelt und gegründet werden. Das passiert nämlich, wenn wir Jesus in unser Herz hineinlassen, dann passiert da drinnen etwas. Das Herz wird sozusagen von ihm wie ein Ackerboden umgegraben und wir werden in ihn eingewurzelt sozusagen. Das passiert noch etwas ganz anderes. Wir bekommen eine neue Wohnstadt. Unser Herz bekommt sozusagen einen neuen Platz, auch in ihm. Wenn Christus in unserem Herzen wohnt, dann macht er unser Herz neu, fest, gibt ihm einen festen Halt, einen Wurzelgrund, der unser Herz sozusagen versorgt und lebendig hält mit dem, was es braucht. Die Liebe, seine Liebe. Ihr alle kennt dieses Bild vom Weinstock und den Reben. Bleibt in meiner Liebe, sagt Jesus da bei Johannes. Und bleibt in mir und ich in euch. Merkwürdig, aber doch so ist es möglich. Und er ermahnt seine Jünger bei den Abschiedsworten, die er im Johannesevangelium spricht, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Gegründet in Christus. Die Verbindung zu Jesus gibt uns Halt. Sie versorgt unseren inneren Menschen mit dem, was ihn stärken und wachsen lässt. So wie der äußere Mensch versorgt werden muss mit Essen und Trinken und allem Möglichen, was er braucht, so ist der innere Mensch auch angewiesen auf eine Verbindung, die ihn am Leben erhält und auf sozusagen eine Versorgung, die er nötig braucht und die nur durch Jesus Christus geschehen kann. So sagt es Paulus, so glauben wir es, so ist es. Paulus hat das selbst so erlebt und er weiß darum, dass Christus unserem Leben inneren und äußeren Halt geben kann und will. Die Liebe wird sozusagen zum Lebensraum, in dem wir und unser Herz leben und sein können, der unser Herz erfüllt und in dem unser Herz Erfüllung findet. Und zwar in allen Belangen unseres Lebens, im Blick auf alle Situationen, alle Zeiten unseres Lebens. Das zu erkennen, darüber zu staunen, ja, uns zu freuen, ist sozusagen das Ziel der Fürbitte von Paulus. Und um das auszudrücken, gebraucht er nun ein Bild vom Raum. Vom Raum, der zwar beschrieben werden kann, mit Länge, Breite, Höhe, Tiefe, der aber niemals nach menschlichen Maßstäben zu ermessen ist und zu vermessen ist. Hier habe ich es nochmal versucht, in dieses Bild hineinzubringen. Wir sind in diesem Raum, den Christus schafft, wo Paulus was nimmt, was er einfach für seine Zeit damals vielleicht einfach als das genommen hat, was ihm so deutlich war, um zu zeigen, wo wir geborgen sind. Er beschreibt diese Liebe, von der er spricht, in der unser Herz, in der wir drinnen sind und eingewurzelt sind und leben und aus der wir leben, ja im 1. Korintherbrief im Kapitel 13 ganz deutlich, wo sie als Person geradezu sogar beschrieben wird und auf dem letzten dort klar wird, wer mit dieser Liebe gemeint ist und was mit dieser Liebe gemeint ist. Nichts anderes als Jesus selbst, der diese Liebe, diese Gottesliebe in menschlicher Gestalt verkörpert. Auch ein Körper, die Liebe bekommt einen Körper. In ihm verwurzelt zu sein bedeutet, in und aus der Verbindung zu Christus und zu dieser Liebe leben. Aus seinem Wort heraus, in der Annahme seiner Hingabe für uns am Kreuz und in dem Wagnis und Vertrauen, ihm nachzufolgen, auf seine Worte zu hören und Schritte auf diese Worte hin zu wagen, auch auf das Wasser hinaus, wo wir denken, trägt uns das überhaupt? Und dann das Wunder zu erleben auf sein Wort, dürfen wir und können wir uns verlassen. Wenn wir so in seiner Liebe, so seine Liebe durch unser Herz fließen lassen und unseren äußeren Menschen auch von ihr bestimmen lassen, also vom Inneren her nach außen, im Handeln, im Reden, im Umgang miteinander in dieser Welt, verändert sie nach und nach unser Leben von innen nach außen. Der innere Mensch wächst und die Früchte werden sichtbar und erfreuen die, die mit uns leben und denen wir uns zuwenden. Ich habe es mal so gemalt oder gezeigt, ich fand es eigentlich schön, denn so wird sein, diese Früchte, die herauswachsen. Am Ende seines Gebets öffnet uns Paulus dann sogar noch eine Perspektive, die uns den Atem stocken lässt. Aus der Verbindung mit Christus, er, der in uns wohnt, und aus dem Wirken seiner Liebe heraus werden Dinge möglich, die wir uns jetzt vielleicht noch gar nicht vorstellen können. Dinge, die Gott tut, an uns und durch uns. Dinge, die er tun will, durch seine Gemeinde in dieser Welt, auch durch uns. Dank sei Gott, sagt Paulus und betet, der die Macht hat, unendlich viel mehr zu tun, weit mehr als alles, das wir von ihm erbitten oder uns ausdenken können. So groß ist seine Macht, die in uns wirkt, unendlich viel mehr zu tun, weit mehr als das, das wir von ihm erbitten oder uns ausdenken können. Dazu werden wir heute Morgen an diesem Sonntag vor dem Pfingstfest auch ermutigt. Und damit gehen wir auch auf das Pfingstfest zu. Das ist meine Erwartung vom Pfingstfest. Wir feiern dieses Pfingstfest ja als Erinnerungsfest an Pfingsten. Und doch feiere ich es eigentlich immer wieder neu in der Erwartung, dass Gott seinen Geist neu schenkt. Und dass dieses, was Paulus in diesem Gebet deutlich macht, diese Macht Gottes auch sich in unserem, in meinem Leben verwirklicht. Wie, weiß ich nicht, das darf ich auch Gott überlassen. Aber er will es tun durch uns. Wir werden ermutigt, unseren Weg zu gehen und weiterzugehen. Und wir werden getröstet. Nicht nur, weil Paulus uns aufzeigt oder nicht nur, weil uns aufgezeigt wird, dass da einer für uns betet und gebetet hat, schon lange, lange bevor wir etwas von Christus und seiner Liebe gewusst haben. Ja, wie weit ist es her? Und doch gilt dieses Gebet Paulus. Nein, getröstet werden wir vor allem auch deshalb, weil uns aufgezeigt wird, dass wir keinen Augenblick unseres Lebens allein sind. Weil Christus uns nahe ist, unseren Herzen und auch in unseren Gedanken. Wenn wir es wollen und uns seiner Liebe öffnen, wenn wir ihr mehr Vertrauen schenken als den Stimmen, die uns immer wieder ausreden und kleinreden wollen und unser Herz doch nur mit Dunkel und Angst erfüllen, anstatt mit Licht und Kraft. Darum lade ich uns ein, nehmen wir dieses Gebet des Paulus mit als Ermutigung für unseren Glauben und als Stärkung und Trost für den inneren Menschen, damit unser Herz gestärkt und erfüllt wird und wir dort die Liebe Christi erkennen, neu erkennen und sie in ihrer Breite, Länge, Höhe und Tiefe erfassen, uns an ihr freuen und sie weitergeben, so wie Gott es uns schenkt. Amen.